Wir hören jetzt das zweite Referat von Graham Cook, das wir in Krakau gehört haben, in der Reihe Life Changers. Das Thema ist der neue Mensch. Einmal während dieser Konferenz, während dieser Aglow-Konferenz, sagte Graham, dass die Transformation, die Verwandlung in Europa passieren werde durch das Verständnis des neuen Menschen. Natürlich, das Verständnis reicht nicht. Es ist notwendig, dass wir auch als neue Menschen leben. Und aus diesem Grund ist dieses Thema so wichtig. Und ich kann nur empfehlen, auch dieses Referat mehrmals zu hören und immer wieder zu hören und wirklich darauf zu achten, dass wir es nicht nur im Kopf kennen oder vielleicht sogar im Herzen kennen, aber nicht umsetzen. Ich werde zwischendurch ab und zu etwas aus meinem Leben erzählen. Ich weiß allerdings auch, ich bin am Hineinwachsen in dieses Thema. Vieles ist mir schon klar, anderes muss noch werden, muss sich noch entwickeln. Wenn wir Römer 6 lesen, dann finden wir heraus, dass unser alter Mensch tot ist. Unser alter Mensch ist tot und das ist ein Grund zum Feiern. Der neue Mensch, den wir sind, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben, der drängt sich ins Sichtbare. Ganz besonders dann, wenn wir es eben wollen. Jetzt lesen wir einen Schlüsseltext zum neuen Menschen. Das ist im 2. Korinther 5, Verse 14 bis 18. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Da gibt es wiederum so viele Details, die wir anschauen können. Ich erinnere mich, dass ich diesen Text schon sehr früh in meinem Glaubensleben gehört habe. Und zwar, das Detail, das ich kennenlernte, ist, dass wir Jesus nicht mehr im Fleisch, also als Mensch, kennen sollen, sondern als den Auferstandenen. Und von daher ist es verständlich, dass der Gedanke ausgesprochen wird, dass es auch keinen Wert hat, das Baby Jesus Christus zu feiern an Weihnachten. Das hat mir eingeleuchtet. Aber dass wir einander und wir uns genauso wenig nach dem Fleisch kennen sollen, das ist für mich eine neuere Erkenntnis. Also ich soll mich nicht mehr so betrachten, wie ich vor der Bekehrung war und auch die anderen nicht. Das werden wir jetzt an verschiedenen Orten sehen und besprechen. Also Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, das war der letzte Satz aus dem Bibeltext. Gott hat sich mit uns versöhnt. In Gemeinschaft mit ihm müssen wir uns so sehen, sonst kommen wir nicht zusammen. Gott ist für immer derselbe, in guten wie in schlechten Tagen. Wir sind in Jesus und der Vater sieht uns in ihm. Wir sind am selben Ort wie Jesus. Der Vater sieht keinen Unterschied zwischen Jesus und uns. Und wir sind die Geliebten Gottes. Seine Liebe bleibt dieselbe, auch wenn wir Unrecht begangen haben. Gott sieht uns immer gleich. Davon träumte Gott, bevor die Welt erschaffen wurde. Er wollte es so. Gott ist so glücklich mit der Situation, wie sie ist. Es macht dich glücklich, wenn du das auch so siehst. Wir sind mit Christus auferstanden, um die Neuheit des Lebens zu entdecken. Unsere alte Natur wurde am Kreuz erledigt. Mit dieser Wahrheit muss ich mich unbedingt versöhnen. Wir sind jetzt auf der anderen Seite des Kreuzes. Und dies ist ein wunderbarer Ort zu leben. Wir sind ja Himmelsbürger. Wir haben das Königreich Gottes in uns. Es gibt viel Neues zu erleben. Und alles kommt aus dem Herzen Gottes. Er sagt, ich kenne meine Pläne für dein Leben. Ich gebe dir eine Zukunft und eine große Erwartung. All das negative Denken und Handeln gehört zum alten Menschen und der alte Mensch ist tot. Das heißt, negatives Denken und Handeln ist nicht mehr in Ordnung als neue Menschen. Wir müssen das nicht mehr tun. Das Denken Christi ist die absolut großartigste Art zu denken. Das muss sich in unseren Herzen festsetzen. Gott nimmt sich nur dem neuen Menschen an und wir sind in seinem Bild geschaffen. Wir kommen jetzt zum Schlüssel 1. Weil der alte Mensch tot ist, sieht Gott nichts Falsches mehr in mir. Er sieht, was mir noch mangelt vom neuen Menschen und das will er mir geben. Es ist gut, dem Heiligen Geist nicht zu widerstehen. Der Heilige Geist wirkt in uns und er spricht zu unserem Geist. Es ist gut, mit dem Heiligen Geist in Partnerschaft zu leben und mit ihm zusammen neu zu werden. Das Neuwerden, das ist ein Prozess mit vielen Schritten. Es geht immer weg vom Denken im alten Menschen hin zum Neuen. Wie sieht denn dieses Neue aus? Johannes 14, 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also Friede gehört zum neuen Menschen. Angst gehört zum alten Menschen. Wenn ich noch Ängste habe, brauche ich den Frieden, der mir noch fehlt. Interessanterweise nimmt sich Gott meinen Ängsten nicht an. Die sind tot. Er spricht nicht einmal mehr mit mir über meine Ängste. Er spricht über seinen Frieden, der mir fehlt. Den gibt er mir. Ich glaube, zu den Ängsten gibt es eine große Unsicherheit. Viele sagen, ja, in der Welt habt ihr Angst. Ja, das stimmt, das hat Jesus gesagt. Aber er hat auch gesagt, ich habe die Ängste überwunden. Er hat auch unsere Ängste überwunden. Ich hörte einmal in einer Predigt, dass Ängste vergleichbar sind mit Dämonen, weil Ängste verursachen, dass wir dem Negativen vertrauen, dass wir dem Bösen, dem Zerstörerischen vertrauen oder glauben. Und ich persönlich habe für mich gelernt, mit Ängsten gehe ich genauso um wie mit Dämonen. Die weise ich weg. Das heißt, ich erlaube mir Ängste gar nicht mehr. Also Gott will, dass ich jetzt eben das, was mir mangelt, lerne. Er will, dass ich lerne, mit meiner Friedenfrucht zu handeln. Wenn ich Ängste habe, nimmt er sich denen nicht an. Furcht, also Angst, steht der Liebe gegenüber. Das ist das Gegenteil. Gott will ja, dass ich Liebe übe. Die Liebe ist so stark, keine Angst kann vor ihr bestehen. Gott will mich nicht ängstlich. Er spricht in perfekter Liebe zu mir. Er spricht darüber in 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ich persönlich habe da Illustration dieses Verses gebraucht. Ich habe verstanden, Furcht ist nicht in der Liebe, irgendwie passt das nicht zusammen. Aber dann am Schluss, wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Was muss ich denn machen, um vollkommen zu werden in der Liebe? Ich muss gar nichts machen, ich muss mir nur bewusst werden, dass ich voll geliebt bin. Und das ist die Herausforderung in einem Moment der Not oder eben der Angst, die kommen will, dass ich mir bewusst werde, dass ich geborgen bin in Gott, dass ich in Jesus bin, er in mir ist, dass ich in seiner Hand geborgen bin. Wenn ich solche Gedanken habe, kann ich mich auf die Liebe Gottes konzentrieren, die er mir geben will. Die ist schon da, aber solange ich sie für mich nicht abhole, nicht habe, profitiere ich noch nicht davon. Also wir müssen uns der Liebe Gottes öffnen. Sie wird die Angst austreiben. Er wird uns sagen, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, bis ich es glaube. Und dann verlässt uns die Furcht. Die Welt ist eine sehr negative Sache, nicht aber das Reich Gottes. Niemand im Himmel fühlt sich frustriert. Alle freuen sich an der Gemeinschaft mit Jesus im Himmel. Auf Erden wie im Himmel, lasst uns den Himmel auf Erden erwarten, uns darauf konzentrieren, immer und überall. Denn Christus in mir trägt eine Erwartung der Herrlichkeit. Neu denken wir so, wie Jesus darüber denkt, und wir sprechen dieselbe Sprache. Oft müssen wir bewusst die Gedanken auswechseln. Der Teufel möchte, dass wir aus unserem Negativen handeln, nicht aber der Heilige Geist. Also der Feind möchte uns ja eigentlich immer klar machen, dass der alte Mensch noch existiert, noch Rechte hat oder noch Veränderung braucht. Aber Gott wollte den alten Menschen nie verändern. Er ließ ihn sterben. Schlüssel 2. Gott wirkt nicht an meinem Verhalten. Er kreiert meine Identität in Jesus, im neuen Menschen. Im Epheser 4, 23 lesen wir, dass wir erneuert werden sollen im Geist und im Denken und dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Dazu muss ich richtig sehen und richtig darüber denken. Dann kann ich in die Wahrheit eintreten. So lerne ich, wie Christus zu werden. Was ist die Wahrheit, die mich in der aktuellen Sache freisetzt? Der Heilige Geist ist uns gegeben, uns das zu zeigen. Das Verhalten ändern führt nicht zum Ziel. Dafür hätte Jesus nicht sterben müssen. Die Bibel zeigt uns, wie wir reagieren können. Das Problem ist sehr oft unsere eigene Wahrnehmung. Oft sehen wir eine Situation nach dem alten Menschen negativ und unsere Gefühle werden deprimiert. Der neue Mensch sieht die Umstände anders und denkt, ich bin ja gespannt, wie Gott in dieser Situation wieder handeln wird. Wir lernen Gott vertrauen und so geht es uns gut. Alles Neue ist erstaunlich. Alles ist machbar. Der Heilige Geist hat Freude daran, uns zu verwandeln. Es ist so begeisternd. Er ist nicht schüchtern. Im Gegenteil, der Heilige Geist sagt mir, dass er ein Genie ist. Der Heilige Geist ist der Herr in der Gemeinde. Und Jesus ist der Herr über der Gemeinde. Der Geist Gottes nimmt alles vom Himmel und macht es entsprechend auf der Erde. Es ist eine total vollkommene Zusammenarbeit zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Johannes 16,7: Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn euch senden. Die Jünger damals glaubten nicht, dass das Beste sei, dass er weggeht. Sie wollten, dass er bleibt. Aber Jesus sagte, wenn ich gehe, kommt der Geist Gottes. Und er ist besser für die Zeit, die jetzt kommt, als ich. Der Heilige Geist ist fasziniert von Jesus. Er will uns ihn verständlich machen. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er spricht, was er hört. Er sagt uns, was in unserem eigenen Leben als nächstes kommt. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Der Heilige Geist nimmt von Jesus und bringt es uns. Er spricht über Jesus, den er bewundert. Nur hier spricht die Bibel, nur in diesen Kapiteln spricht die Bibel über diese Tatsachen. Er spricht über Geheimnisse, die er uns zugänglich machen will. Es ist eine Offenbarung, die uns Wert gibt. Eine Offenbarung, mit der wir umgehen können. Es ist ein Prozess, das Alte wegzutun und erneuert zu werden im Denken über uns. Das müssen wir feiern und Gott dafür danken. Wir sehen, was Gott tut, wenn er das Falsche durch Neues ersetzt. Dann kommt göttlicher Charakter in uns hinein. Wir ziehen ihn an. Und in allen Situationen werden wir Jesus ähnlicher. Es gibt einen Geist der Offenbarung, der unsere Verwandlung in die Wege leitet. Kolosser 3,9: Lügt einander nicht an. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wirkliche Wahrheit ist, wenn wir etwas verstanden haben und es zur Erfahrung mit Gott geworden ist. Wir müssen diese Wahrheit richtig erfahren oder erleben, ihn als Herrn erleben. Auch der Heilige Geist muss Herr in meinem Herzen sein. Wahrheit und Erfahrung machen es erst richtig. Und genau das ist der Job des Heiligen Geistes. Jetzt kommen wir zum Schlüssel Nummer 3. Gott nimmt sich nicht meiner Sünde an, er richtet meine Gerechtigkeit auf. In Römer 6, 6 lesen wir, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, das wäre Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Gerechtigkeit ist ein Geschenk für den neuen Menschen. Sie ist das Gegenmittel vom Sünder, sie ist das Gegenmittel gegen die Sünde. Wir sind der Sünde tot. Jesus ist für uns zur Sünde geworden. Wenn der Feind uns versucht, ist die Gabe der Gerechtigkeit immer da. Der neue Mensch wählt die Gerechtigkeit. Das lernen wir, wenn wir immer wieder den neuen Menschen anziehen. Das hat ja vor allem mit unserem Denken zu tun und auch mit unserem Geist, dass wir unseren Geist mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten lassen und den Geist über unsere Seele bestimmen lassen. Wir kommen später wieder darauf zurück. Die Gerechtigkeit hilft uns, richtig zu erkennen, richtig zu denken und richtig zu handeln. Die Gabe der Gerechtigkeit ist jedes Mal ein Geschenk, eine bewusste Sache. Im neuen Menschen erleben wir diese Gerechtigkeit. 1. Korinther 1, 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also durch ihn sind wir in Jesus Christus. Wir sind, und diese Weisheit, diese Gerechtigkeit, diese Heiligung, diese Erlösung, die sind in uns, weil ja Jesus in uns ist. All das bekommen wir wegen seiner Gegenwart in uns. Wir lernen, uns mit Jesus zu beschäftigen. Wir lernen, in Jesus zu bleiben, in ihm zu wohnen. Der neue Mensch beschäftigt sich nur mit dem Neuen. Wenn der Feind uns in die Sünde ziehen will, zieht der Heilige Geist uns zur Heiligkeit hin. Römer 1, 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium ist die Kraft zur Errettung. In ihm ist Gott offenbart. Jesus lehrt uns, gerecht zu sein, wie er gerecht war. Schlüssel Nummer 4. Wenn der Heilige Geist den Finger auf eine Sache legt, die bei dir nicht funktioniert, darfst du wissen, genau da wirst du das nächste Wunder erleben. Es gibt für wiedergeborene Christen keine Verdammnis mehr. Der Feind versucht das oft noch, aber von Gott her gibt es keine Verdammnis. Wir müssen das nicht mehr zulassen. Jesus schämt sich nicht, er schämt sich nie, uns seine Brüder zu heißen. Unsere Sündenatur starb am Kreuz. Nur haben wir noch sündige Gewohnheiten. Wir alle sind uns bewusst, dass gewisse Dinge in uns Verwandlung brauchen. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir dürfen wissen, dass wir Erstaunliches erleben. Aber der Heilige Geist nimmt nicht alles auf einmal dran. Im Gegenteil, er wird kommen und sagen, lass uns das als nächstes dran nehmen. Er legt seinen Finger auf eine bestimmte Sache und lädt mich ein, teilzuwerden an einem weiteren Wunder. Der Heilige Geist legt nie einen Finger auf etwas, um uns zu beschämen. Er arbeitet mit uns, damit wir die Gerechtigkeit erkennen, die er uns bringen will. Darum ist es gut, wenn wir mit Begeisterung darauf reagieren. Der Heilige Geist selber ist total begeistert und er freut sich, wenn wir genauso begeistert sind. Und wir wissen, ich werde mehr und mehr wie Jesus. Er schreckt vor Sünde nicht zurück. Er weiß, die Sünde ist erledigt, sie ist tot. Er nimmt etwas von Jesus und platziert es an diesen Ort in mir. Er sagt, gib mir diese Schwierigkeit, gleich jetzt, gerade jetzt. Nein, komm, gib es jetzt. Du kannst es, lass es los. Ich gebe dir jetzt das Neue. Er spricht nicht einmal über das Problem. Ich muss es ihm nur abgeben, weglegen. Lass es los, lass es los. Nimm das Neue, das ich dir geben will, mit beiden Händen. Der Heilige Geist liebt seine Arbeit und er spricht immer über die neue Identität von mir. Er sieht mich wunderbar. Mein Herz würde sich riesig freuen, mich genauso zu sehen. Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten, weil er arbeitet nicht an meinen Problemen. Wir haben keine Sündenatur mehr, nur noch Sündegewohnheiten, die wir einfacher loswerden können. Der Heilige Geist sagt uns, Jesus hat die schwere Arbeit bereits getan. Mach es nicht schwierig, darum leg es weg. Ich werde das Neue in dir aufrichten. Ich werde dir sagen, wie du denken musst. Nachher, wenn das einmal fest geworden ist, kommt das Nächste. Der Heilige Geist wählt immer, was dran ist. So können wir auf das Führen des Geistes warten. Wir müssen nicht selber wählen, was wir gerade verändern wollen. Der Heilige Geist kennt auch die richtige Reihenfolge. Er sagt, ich bin der Boss. Ich sage dir, was die nächste Veränderung sein wird und wann sie kommt. Ich will, dass du auf mich reagierst. Es machst, wann und wie ich es dir zeige. Inzwischen werde ich fest in dem, was ich gelernt habe. Ich lasse es tief werden. Ich lerne meine Lektion. Erst nachher, wenn ich bereit bin, kommt der Heilige Geist wieder und es geschieht ein neues Wunder. Der Heilige Geist will uns nicht immer verändern, sondern er will die Erfahrung vertiefen. In der ganzen Erneuerung gibt es zwei Kämpfe. Der erste ist, frei zu werden von einem Sündenmuster. Und der zweite ist, frei zu bleiben. Wenn wir nicht frei bleiben, sind wir schnell wieder am gleichen Ort wie zu Beginn. Der Durchbruch muss fest werden, bevor wir weitergehen können. Der Durchbruch muss dauerhaft werden. Der Heilige Geist ist verantwortlich für mein Programm. Er ist verantwortlich für meine Verwandlung. Und erst wenn er den Finger auf etwas legt, geht es in Richtung eines neuen Wunders, das wieder tief und fest werden muss. Das wird ebenfalls ein Erlebnis und eine Erfahrung in sich haben. Wir können in einem Moment verändert werden. Aber die Verwandlung braucht Zeit. Der Geist Gottes ist der Lehrer. Der Teufel will uns in der Verwandlung drängen, nicht aber der Heilige Geist. Es braucht Geduld. Die Freude hilft uns darin am meisten und bleibt einfach mit dem Geist Gottes dran. Denn wenn der Teufel uns in der Verwandlung drängen will, dann will er ja eigentlich, dass wir nicht zum Resultat kommen. Kommen wir zum Schlüssel 5. Schlüssel 5. Wir wachsen in allen Dingen zu Jesus hin. Bei allem, was in unserem Leben geschieht, geht es darum, in Jesus zu wachsen. Darum ist Transformation ein Prozess, bei dem der Heilige Geist uns etwas gibt, worin wir wachsen müssen. Persönlich denke ich, es ist eine sehr wichtige Erfahrung, dass wir lernen, im Geist zu wandeln. Viele denken, das tönt so ein bisschen überheblich oder allzu geistlich oder allzu fromm. Aber darum geht es nicht. Wir Menschen sind Geist, Seele und Leib. Diese drei Teile gehören zu uns. Aber der Geist ist der wichtigste. Wir sind Geistwesen und wir sollen vom Geist geleitet sein und nicht von der Seele. Von der Seele geleitet zu werden, das kennen wir alle sehr gut. Geleitet sein durch unser Denken, durch unsere Gefühle, durch das, was wir gerade wollen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Prozess in allem ist, dass wir bewusst unseren persönlichen Geist segnen und ihm immer wieder sagen, übernimm du die Verantwortung und die Leitung über meine Seele. Weil unser Geist arbeitet mit Gottes Geist zusammen. Unser Geist hört den Geist Gottes reden. Unser Geist bekommt die Weisung vom Geist Gottes. Und darum, das müssen wir erkennen. Es gibt ja diesen Vers in den Sprüchen, mehr als alles andere behüte dein Herz. Unser Herz ist das Zentrum von uns. Und das Zentrum von uns ist zum ganz großen Teil unser Geist. Und wir müssen wirklich schauen, dass unser Geist über unsere Seele die Herrschaft, die Führung hat. Der Heilige Geist spricht immer die Wahrheit in Liebe. Wir lesen Epheser 4, 14. Wir sind nicht länger Unmündige, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wir wachsen wahrhaftig in der Liebe in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Also als Unmündige, die hin und her getrieben werden, ich glaube, da ist die seelische Komponente noch ganz stark. Und wenn wir zu Jesus hinwachsen wollen, in allen Stücken, dann ist es notwendig, dass wir beginnen, in unserem Geist mit dem Geist Gottes zu korrespondieren oder zu kommunizieren. Wenn wir die Wahrheit in Liebe aussprechen, wachsen wir zu ihm hin. Die Wahrheit in Liebe weitergeben, das ist ein bisschen ein kritisches Wort, weil ich denke, wir haben alle schlimme Erfahrungen gemacht, dass Menschen uns die Wahrheit in Liebe gesagt haben. Sie sagen uns alles Mögliche Negative, halten uns alles Mögliche vor, was nicht gut ist, und betonen, dass sie das in Liebe sagen. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist auch meine eigene Erfahrung, dass man ganz häufig so ein Wort braucht, wie ich möchte dir in Liebe etwas sagen, zu deinem Besten, ich möchte dich ermutigen. und dann kommt einfach Kritik, dann wird klar, was das Gegenüber stört. Vielleicht wird mir dann gesagt, wie ich sein sollte. Und wir müssen wissen, das kommt immer aus der eigenen Logik. Die andere Person hätte vielleicht gern, dass ich eben anders bin, sie könnte mich dann besser akzeptieren, denkt sie. Das ist wirklich kritisch. Ich denke, da müssen wir uns sehr gut überlegen, was sagen wir wirklich. Stört es einfach mich, was jetzt diese Person sagt oder tut, oder ist es wirklich falsch? Also es gibt einen Unterschied zwischen was wahr ist und was die Wahrheit ist. Ein Beispiel. Vielleicht ist es wahr, dass ein Mann eine aufbrausende Art hat. Das ist sichtbar. Aber die Wahrheit ist ganz anders. Er ist eine neue Schöpfung in Christus. Wenn ich jetzt auf die Sünde zeige, also eben dieses Aufbrausende, spreche ich nicht die Wahrheit aus, die freisetzt. Die Wahrheit Gottes, die setzt uns frei. Und Jesus ist die Wahrheit. Wenn ich über das Verhalten anderer spreche, spreche ich nicht wie Gott. Er ist für unser Verhalten gestorben. Er spricht über die Identität, nicht über das Verhalten. Das Verhalten ist tot. Gott sieht mich so an, wie ich bin, und sagt, so sehe ich dich. Unsere Verantwortung ist es nicht, den anderen das Schlechte zu sagen, sondern mit ihnen über die Identität zu sprechen. Auch der Heilige Geist spricht zu uns. Er sagt, du musst das nicht machen, du bist ja eine neue Schöpfung. Du brauchst nicht so zu denken, denn du bist das und das. Ich hatte gerade gestern ein interessantes Erlebnis. Ich war in der Stadt für das Gebet, das ich regelmäßig teilnehme. Und dann wollte ich zurück mit dem Bus dann schlussendlich nach Hause. Und da kam ein Mann auf mich zu, sprach mich an und sagte, sprechen Sie Englisch? Und ich sagte, ja. Und er sah ganz normal aus, also nicht wie ein Verwahrloster, nicht wie ein Bettler. Aber er sagte mir, dass er Geld brauche. Und dann fragte ich ihn, warum brauchen Sie denn Geld? Und er sagte mir, er komme von Spanien. Und in Spanien, das wissen wir, ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Und er wollte Arbeit in der Schweiz finden. Und er hatte bereits Bekannte in der Schweiz und hat irgendwie vereinbart, dass er bei diesen Bekannten sein kann, bis er eine Arbeit gefunden hat. Ist er gekommen und hat, offenbar ist das nicht gut gegangen mit diesen Bekannten und die haben ihn weggeschickt. Er versuchte dann selber Arbeit zu finden, was ihm nicht gelungen ist. Und natürlich, als Arbeitsloser hat man nicht viel Geld und irgendwann ist das aufgebraucht. Und es wurde ganz, ganz schwierig für ihn zum Überleben. Er hat dann in so Notunterkünften übernachten müssen. Das hat er mir erzählt. Und er sagte, er wolle zurück nach Spanien, aber er brauche das Geld für die Reise. Und ich habe ihn angeschaut. Und ich habe zu ihm gesagt, also wir haben Duzis gemacht, ich habe zu ihm gesagt, Gilbert, das ist sein Name, jetzt muss ich dir etwas sagen, pass ganz gut auf dich jetzt, das ist eine wichtige Situation in deinem Leben. Gott hat große Pläne mit dir, du hast viel Potenzial, du bist eine sehr fähige Person und lass das nicht an dir vorbeigehen. Und dann hat er mich, als ich von Gott zu reden begann, hat er mich groß angeschaut und hat Sofort war ein Lachen auf seinem Gesicht. Ich habe dann ein bisschen weitergesprochen und dann habe ich ihn gefragt, hast du Jesus Christus in dein Herz aufgenommen? Und dann sagte er mir, dass er in einer Pfingstgemeinde in Spanien war. Er hat meine Frage nicht klar beantwortet, aber er hat dann selber den Schluss gezogen, dass es ihm wahrscheinlich deswegen, weil er sich abgewendet hat von Gott, heute so schlecht geht. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, komm einfach zurück zu Jesus. Er wird dich mit offenen Armen empfangen. Er wird dir keine Vorwürfe machen. Er wird sich freuen, wenn du zurückkommst. Ich habe für ihn gebetet und er war wirklich tiefst berührt. Ich hatte ihm dann auch etwas gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ganz richtig reagiert habe oder ob ich ihm sogar mehr hätte geben sollen. Aber für mich war es doch eine sehr kostbare Erfahrung, dass ich nicht lange studieren musste, sondern schnell bei der Identität von ihm war. Ich kann mir vorstellen, dass ich großzügiger gewesen wäre, wenn ich mir nicht überlegt hätte, wie geht er wohl tatsächlich mit dem Geld um. Aber eigentlich darf das nicht mehr meine Sorge sein oder mein Gedanke sein, weil wenn ich nicht auf das Verhalten schaue, dann spielt das keine Rolle. Also die Herausforderung ist sicher in einem solchen Moment vielleicht noch mehr auf die Führung des Heiligen Geistes zu achten. Kommen wir zurück zum Text. Also der Heilige Geist will mich immer aufbauen. Es geht ihm nur über meine neue Identität und nicht um mein Verhalten. Er benutzt jede Gelegenheit, den neuen Menschen festzumachen. Der Heilige Geist bleibt hartnäckig dran, mich in die neue Identität zu erheben. Der Feind ist hartnäckig daran, den alten Menschen zu erhalten. Ihr seht dieser Kampf, der in uns tobt. Der Heilige Geist, der über mich spricht, spricht die Wahrheit in Liebe. Wahrscheinlich sogar mit Humor. Also er spricht jetzt wirklich die Wahrheit in Liebe. Willst du dich wirklich so sehen, wenn dich der Himmel anders sieht? Der Feind hingegen will uns nur runtermachen. Aber der Heilige Geist stellt uns immer auf eine höhere Ebene. Wenn der Heilige Geist über dir etwas prophezeit, sagt er, so sieht dich der Himmel. So sehen wir dich. Er gibt uns auch entsprechende Verse. Der Heilige Geist ist die Wahrheit in Person. Wir müssen uns immer wieder fragen, welches Selbst spricht jetzt überhaupt? Ist es mein altes Denken, der alte Mensch, der gar nicht mehr existiert, oder ist es mein neues Denken? Ich und auch die anderen, die Menschen um mich herum, sollen selber erkennen können, ob sie noch im alten Muster sprechen. Wir können einander aufmerksam machen auf die neue Wahrheit. Das bist du nicht mehr, sondern du bist das. Der Heilige Geist ist selber hartnäckig dran. Im Epheser 1 lesen wir über die guten Absichten im Willen Gottes. Wir haben den einfacheren Teil zu erledigen, zusammen mit dem Geist Gottes. Jesus hat den harten Teil für uns erledigt. Und die Wahrheit ist immer, was Jesus in mir ist. Und Jesus ist ja immer in mir. Schlüssel Nummer 6. Identifiziere deinen Lebensstil nach der Sprache, die Gott braucht, wie er dich sieht. Gott sieht mich auf die richtige Art und ich muss mit ihm übereinstimmen. Und dann entwickelt er mit meiner Einwilligung, ich brauche es noch, eine Sprache in mir, damit ich so spreche, wie er spricht. Am Sprechen erkennen wir grundsätzlich, bei uns wie bei anderen, wo jemand steht. Es gibt aber auch keinen Platz für falsche Demut. Demut ist, zu wissen, wer ich ohne Jesus bin und gleichzeitig mich daran zu freuen, wer ich in ihm bin. Wenn ich nicht nach seinem Willen handeln will, bleibt er stehen. Er begleitet mich nicht auf dem falschen Weg. Er schaut mich an und sagt, wir gehen nicht diesen Weg. Wir gehen nicht jenen Weg, wir gehen diesen Weg. Auch Fasten und Beten bewirkt nicht, dass der Herr mit mir meinen Weg geht. Er hört nicht einmal darauf, wenn ich ihm sage, wie es gehen soll. Gott ist ja kein Automat. Ein Gebet einschießen und dann kommt unser Wunsch heraus. So ist das nicht. Wir können lange fasten für irgendetwas. Wenn es nicht Gottes Wille ist, wird es uns nichts bringen. Wir beten grundsätzlich am besten, wenn wir seine Sprache brauchen. Wenn wir uns sehen, wie Gott uns sieht, genießen wir es am meisten. Wenn ich eigene Heiligungswege gehe, spricht er nicht zu mir. Er wartet auf mich, bis ich es selber merke. Warum also nicht ihn den Boss sein lassen? Sein Denken führt uns an unglaubliche Orte, die wir lieben. Ich muss mein Denken immer wieder in sein Denken erneuern. Er lehrt mich ein neues Denken. Gott will nicht so sein, wie ich bin. Ich muss so werden, wie er ist. Er lehrt mich sein Denken. Wenn ich mich als Sünder sehe und Gott mich als eine Heilige sieht, muss einer von uns das Denken ändern und das bin ich. Wenn ich versuche, andererseits mein Denken, mein Verhalten zu ändern, werde ich nicht glücklich sein. Oft lacht Gott über unsere Anstrengungen. Er ist eine fröhliche Person. Ja, was machst denn du da? Schon 3 Tage denkst du so. Und es ist dir nicht eingefallen, einen anderen Gedanken zu denken? Er macht es nie auf unsere Art. Schon gar nicht auf die alte Art. Diese ist vergangen. Er arbeitet nie an einem dummen Gedanken. Wir lernen in Gnade mit dem Heiligen Geist weniger dumm zu sein und erstaunlicher zu werden. Wir haben ja eine Verantwortung. Wir haben der erste Auftrag, den wir bekommen haben, ist herrschen. Und wir herrschen über die ganze Erde, aber wir herrschen auch über uns ganz persönlich. Im Himmel gibt es keine Probleme, nur Möglichkeiten. Jesus sprach nicht über Probleme. Er sagt, alles ist möglich. Auch wenn es für uns unmöglich aussieht, er sieht trotzdem noch, dass es möglich ist. Und er lehrt uns die Sprache der Möglichkeiten. Dann haben wir großartige Konversationen mit Gott. Wir werden wollen, was er hat. Alles ist neu geworden. Identität ist also der Schlüssel für eine Transformation. Das heißt, wissen, wer ich bin, wie Gott mich sieht, ist der Schlüssel für Transformation. Transformation ist ja diese totale Verwandlung. Wir werden ganz neu. Wir sind wirklich nicht mehr dieselben. Wenn mein eigenes Schlüsselwort aus dem Negativen kommt, kann es nur ins Negative führen. Wenn ich denke, ich sei ein Sünder, beschäftige ich mich mit der Sünde. Wenn ich mich aber als Gerechte sehe, nimmt die Gerechtigkeit zu. Als Sünder kann man Vergebung empfangen und erlebt immer noch Verdammnis. Als Sünder sehe ich immer, was nicht funktioniert. Aber ich war ein Sünder, wurde gerettet, um ein Heiliger, eine Heilige zu werden. Darum lebe ich jetzt bewusst als Kind Gottes. Ich bin nicht länger eine Sünderin, sondern ich bin ein geliebtes Kind des Vaters. Auch der andere, der Jesus Christus aufgenommen hat, ist kein Sünder mehr. Sehe ich ihn als Heiliger, als Heiligen? Jetzt kommen wir über eine längere Zeit zu Römer 7. Das ist ein bisschen ein schwieriges Kapitel, wenn wir das nicht richtig einordnen können. Also Römer Kapitel 7. Paulus schrieb im Römerbrief an zwei Völkergruppen, nämlich an die Juden und die Heiden. Und die Juden und die Heiden haben verschiedene Vorgeschichten. Die Juden waren unter dem Gesetz, sie kannten ja Gott schon lange und jetzt müssen sie lernen, im neuen Bund zu wandeln, also den neuen Bund verstehen. Die Heiden hingegen hatten keine Kenntnis von Gott. Sie hatten keine solche Vorgeschichte. In den Kapiteln 1 bis 6 im Römerbrief, da spricht Paulus zu beiden Gruppen. Dann kommt er zum Punkt, wo er über das Gesetz von Mose und über das Gesetz Gottes sprechen muss. Und das ist eben das, was in Römer 7 steht. Römer Kapitel 7 hat nur für die Juden Bedeutung, in Klammern muss ich sagen, und auch noch für die gesetzlichen Christen. Römer 7, Paulus erklärt ihnen den Heilsweg, der anders ist als die Gebote des Alten Testamentes. Weil im Alten Testament wurde ja die Sünde deutlich sichtbar gemacht. Und im Neuen Testament, da ist die Vergebung, die Errettung aus Gnade das Zentrale. Nachher Römer 8, das ist wieder für alle. Aber die Juden brauchten Klärung über ihre Sache. Und das ist eben im Kapitel 7 festgehalten des Römerbriefes. Jetzt haben wir da verschiedene Bibelstellen, die wir ein bisschen genauer anschauen wollen. Römer 7, 18, der Wille ist da, nicht aber das Handeln. Da denken die Juden an das Gesetz und an das Zeugnis von Jesus. Die Antwort finden wir in Philipper 4, 13. Das müsst ihr jetzt selber nachschlagen. Weiter, Römer 7, 19, das Gute, das ich tun will, kann ich nicht tun. Die Juden sind so bestimmt durch das Gesetz und sie wollen durch ihr Handeln das Ziel erreichen. Diesen Vers dürfen wir niemals für uns nehmen. Wir können nicht durch unser Handeln das Ziel erreichen. Nicht durch Tun, sondern durchs Ziel, was wir durch sein, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind. Die Antwort ist in Philipper 2, Vers 13. Da steht, Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen. Das war für mich lange ein bisschen ein schwieriger Vers. Ich habe immer wieder gedacht, das Wollen müssen wir aufbringen. Und in einem gewissen Sinn stimmt das auch, aber Gott schafft die Grundlage, damit wir wollen und vollbringen. Jesus macht uns frei von Werkgerechtigkeit. Das Beste ist ja, dass wir aus uns nichts tun können. Wir brauchen aber diese Grundhaltung, dass wir mit ihm leben wollen, dass wir mit ihm fließen wollen. Das ist natürlich notwendig. Gott lebt in uns, um uns Kraft und Befähigung zu geben. Er macht uns stark. Hier haben wir die beste Gemeinschaft mit Gott. Gott hat alles beseitigt, was wir nicht sind. Nächster Vers, Römer 7, 17. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das müsst ihr vielleicht dann im Zusammenhang noch leben. Wohnt denn die Sünde noch in mir? Römer 6, 6 sagt sehr klar, der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Also die Sünde lebt nicht mehr in mir. Der Feind will uns Schande anhängen, aber nicht Gott. Gott ist im Schwachen mächtig. Hier ist er am stärksten. Der Ort meiner Schwäche ist immer der sicherste Ort in mir. Denn Gottes Absicht ist, in uns zu wirken und uns zu bevollmächtigen, damit wir wollen und es vollbringen. Und da gibt es keine Schande. Hier kommt Gott in unser Leben und hilft uns am meisten, also da, wo wir schwach sind. Ich glaube, das ist etwas, das tief sitzen muss. Da, wo wir schwach sind, da ist Gott stark. Der Feind versucht, diesen Ort zu vernichten, weil wir Gott so mächtig erleben können in unserer Schwäche. Aber dieser Ort gehört Gott. Er leitet uns darin am stärksten. Er arbeitet hier am stärksten mit uns zusammen. Vers 20 in Römer 7. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde in mir, die in mir wohnt. Das ist das alte Denken, das gesetzliche Denken. Aber die Sünde ist tot. Es ist eine Gewohnheit, wenn ich noch sündige, die ich noch loswerden will. Vers 21. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Auch das gehört zum Alten Testament. Im Neuen Testament, ich wurde in Christus gekreuzigt, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das Böse ist tot. Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Das ist wiederum vom Alten Testament. Die Antwort darauf finden wir in Epheser 4, 22 bis 24. Jesus ist wirklich die Lösung für alles. Wir haben sehr viel falsche Lehre gehört und kaum das Werk von Jesus am Kreuz verstanden. Die Sünde der Welt ließ uns in einer festen Form in eine falsche Richtung gehen. Aber all das wurde in Jesus gebrochen. Das ist vorbei. Ich lebe in einem neuen Gefäß. Es ist der neue Mensch. Ich bin im Bild Gottes geschaffen. Nur gesetzliche Christen haben dieselben Probleme wie die Juden unter dem Gesetz. Viele Lehre schwächt die Freiheit in Christus. Freiheit in Christus, was bedeutet das? Das heißt nicht, ich kann machen, was ich will, ich bin total frei und unabhängig von allen anderen. Freiheit in Christus bedeutet, ich bin frei, das Richtige zu tun. Also viel Lehre schwächt die Freiheit in Christus, die Freiheit, das Richtige zu tun. Warum passierte das? Denn die Christen wurden durch die Lehre ihrer Befähigung und der Freiheit beraubt. Die Leiter und Prediger haben uns nicht gezeigt, wer wir wirklich sind, sondern sie sprechen über uns als Sünder. Ich denke nicht, dass das böswillig ist, sondern weil sie es selber so verstehen. Warum geht es allen immer wieder um den alten Menschen und nicht um den neuen. Sicher bringt es materiell viel ein, die Menschen zu lehren, wie sie mit dem alten Menschen umgehen können. Dennoch, im alten Menschen zu leben oder im Denken des alten Menschen ist vergleichbar mit in Ägypten zu leben. So kommen wir nicht ins verheißene Land, in dem alles bereitsteht. Das Volk Israel hatte Häuser, die sie nicht selber bauen mussten. Sie hatten Brunnen, die bereits gegraben waren. Es war alles bereit. Und wir können genauso vom vollendeten Werk von Jesus ausgehen. Gesetzliche Menschen lieben das Gesetz, aber sie kennen das Gesetz der Liebe des Geistes nicht. Und das gilt es zu kennen. Wie geht es denn beim Buße tun? Wenn wir auf Schuld und Schande hören, hören wir auf den Feind. Er will uns ins Alte ziehen. Er will uns in Irrtümern behalten. Darum ist 1. Johannes 1, 9 sehr wichtig. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus ist das Lamm Gottes, das gekommen ist und die Sünde der Welt auf sich nahm. Jesus hat wirklich für die Sünde der Welt bezahlt. Die Sünde der Welt auf sich genommen. Für uns bedeutet das unsere Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft waren auf Jesus. Das ist erledigt. Die Menschen in der Welt müssen natürlich dennoch dieses Geschenk der Erlösung annehmen. Sie sind nicht einfach gerettet, weil Jesus die Sünden getragen hat. Was ist Definition von Sünde? Römer 3, 23. Sünde ist die Herrlichkeit des Herrn zu verpassen oder nicht die Güte des Herrn zu leben. Die Herrlichkeit Gottes ist, er ist gut. Und Gott wollte, dass seine Güte und seine Herrlichkeit sichtbar wird. Und bei Sünde haben wir eben seine Güte verpasst. Wir haben seine Gegenwart und seinen Lebensstil verpasst. Wir haben anders gelebt, als Gott lebt. Denn bereits im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und Sünde erreicht das Ziel, nicht zu zeigen, wer Gott in mir ist. Die meisten von uns haben gelernt, nach dem alten Menschen um Vergebung zu bitten. Und ich glaube, das machen wir noch ganz oft. Darum ist der folgende Gedanke sehr wichtig. Also unser alter Mensch ist ja tot und das geht nicht mehr, nach dem alten Menschen um Vergebung zu bitten. Wir müssen lernen, nach dem neuen Menschen Buße zu tun. Buße tun ist nicht sorry sagen. Buße tun ist mich vom Falschen abzuwenden und in die richtige Richtung zu gehen, in die Richtung, die Gott will. Beispiel von der Art, der neuen Art der Buße. Wenn ich ärgerlich bin, muss ich zu Gott sagen, Vater, ich habe die Fähigkeit, liebevoll zu handeln, aber ich tat es nicht. Ich hätte freundlich sein können, war es aber nicht. Ich tue Buße, dass ich es nicht tat. Alles ist neu und alles Neue ist von Gott. Buße tun ist ein Privileg, denn wir denken daran, wer wir wirklich sind. Ich hätte freundlich sein können, war es nicht. Ich tue Buße dafür, dass ich nicht freundlich war. Es sehen, wie Gott es sieht. Alles ist neu geworden. Auch Buße tun. Wenn ich nach dem alten Bund Buße tue, mache ich es entsprechend dem alten Bund. Aber wir leben ja im neuen Bund mit besseren Verheißungen. Im Hebräer 8, 13 bis 20 und Hebräer 10, 9 lesen wir vom neuen Bund, der den alten aufhebt. Die Buße des Neuen Testaments führt mich in die richtige Richtung und zeigt mir, wer ich wirklich bin. Wenn wir das Abendmahl einnehmen, ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht um Bedauern geht für das, was Jesus getan hat. Es war Gottes Plan. Er tat es mit Freude, denn er wusste um das Wunderbare, das hervorgehen würde. Er wollte sterben. Beim Abendmahl darf ich mich darüber freuen und dafür danken. Die Bibel sagt uns, dass Jesus die Vorgrundlegung der Welt geschlachtet wurde. Gott lebte vor der Erschaffung der Menschen mit dieser Realität. Durch Dankbarkeit und Freude ehren wir Gott dafür. Buße tun im Neuen Testament ist ganz anders als im Alten Testament. Der Hauptgedanke ist, dass wir es verpasst haben, die Güte Gottes zu leben und den anderen damit zu segnen. Kürzlich ging ich da in unserer Nähe im Wald spazieren und da kam ein junges Paar mir entgegen, beide hatten einen Hund. Und dann plötzlich ist einer der Hunde auf mich zugerast und hat seine große Schnauze, es war ein großer Hund, an meinem Hosenbein abgeschmiert. Also ich hatte einen riesen Flecken auf meiner Hose. Und es machte mich wirklich wütend. Und die Frau, der Hund gehörte, sagte, ja, sorry. Und dann hat mich gerade erst recht genervt und ich sagte, das mag ich gar nicht, das schätze ich gar nicht. Also auf jeden Fall war ich gar nicht speziell freundlich. Ich habe mir anschließend überlegt, wie war jetzt das? Hat das Gott gefallen? Und mir ist klar, ich war nicht schuld. Natürlich war ich nicht schuld, dass das passiert ist und ich bin auch nicht schuld dafür, dass sie sich nicht anständig entschuldigt hat. Aber ich habe mich schuldig gemacht. Dadurch, dass ich nicht freundlich war. Ich habe die Güte Gottes nicht weitergegeben. Ich habe sie nicht gezeigt. Also, wir tun Buße in Übereinstimmung mit der Richtung, in die wir gehen, wie Gott uns sieht. Dann ist Buße tun echt stark. Also hier hätte ich wirklich die Güte Gottes zeigen können, indem ich das gleich in Worten ausgedrückt hätte. Dass kein Problem ist, ich kann die waschen oder was immer. Also das wär's. Dann ist die Buße echt und stark. Sonst ist sie göttliches Bedauern. Es hat auch keinen Wert, für das Gleiche immer wieder um Vergebung zu bitten. Sonst machen wir es nach der alten Art, nach dem alten Menschen. Deshalb funktioniert es nicht, und es gibt keine Veränderung. Ich muss sehen, wer ich im neuen Bund bin und erkennen, dass ich diese Wahrheit verletzt habe. Auch in der Buße bewegen wir uns in die neue Richtung. Wir bekennen Gott, wer wir sind, nicht wer wir nicht sind. Also auch in der Buße bewegen wir in unsere neue Identität hinein. Der neue Mensch ist begeistert von Gott und er beschäftigt sich damit, wer Jesus für ihn ist. Gute Freunde achten auf das Reden des anderen. Das ist nicht immer angenehm, wenn jemand dann einem anspricht und sagt, ja, willst du das wirklich sagen? Oder tönt das nach neuem Menschen? Aber es ist wichtig. Es ist hilfreich sogar, wenn wir das machen, denn wir wollen das richtige Denken, das richtige Verständnis, die richtige Sicht einüben. Darum steigen wir in Gesprächen nicht auf den alten Menschen ein. Wir helfen einander, unser Denken am neuen Menschen festzumachen. Wir sind nicht Problemlöser, wir sind Menschen, die Möglichkeiten sehen. Wir müssen nur diesem Gedanken glauben, jeden Tag neu. Alles ist neu, neu, neu. Buße befähigt uns zur Veränderung. Amen.